D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
DNA-Profiling zur Aufklärung von Verbrechen. Mehrere CDU-Politiker wollen das, dass die Ermittler da bald mehr Möglichkeiten haben bei der Analyse von DNA-Spuren. Also zum Beispiel die Haarfarbe, Augenfarbe, Herkunft, all sowas kann man aus der DNA wohl rauslesen, ist aber bisher in Deutschland bei der Tätersuche nicht erlaubt. Wieso nicht und was da überhaupt alles möglich ist, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Außerdem Thema die syrische Stadt Aleppo, die steht kurz vor der Rückeroberung durch die Truppen des Machthabers Bashar al-Assad. Wir fragen bei unserem Corri nach, was da der Stand der Dinge ist. Und Armin, wir sprechen über deinen und meinen Abi-Durchschnitt.
Yo, yo, yo.
Den verraten wir auch gleich.
Aber erst später.
Ja.
Müssen wir uns erst rantasten.
Ich weiß noch nicht, ob ich den raushaue.
Also mit heute verglichen, glaube ich, ganz, ganz übel.
Ja?
Ja.
Warum? Also es gibt eine Geschichte aus Berlin.
Ja.
Viel zu viele gute Abischnitte.
Sagt jemand.
Okay. Redaktionskonferenz am 12. Dezember. Mit im Studio ist Armin Himmelrath.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Am Montagabend, an dem wir zuallererst nach Syrien schauen, in der umkämpften Stadt Aleppo, da stehen die Rebellen im Ostteil nach Angaben von Beobachtern ganz kurz vor der Niederlage. Wir sehen das Ende der Kämpfe um Aleppo, heißt es bei der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Bis vor kurzem haben die Rebellen dort noch große Gebiete im Osten der Stadt kontrolliert. Jetzt steht Machthaber Bashar al-Assad wohl kurz vor seinem wichtigsten Sieg dort. Unser Korrespondent Carsten Kühntop beobachtet die Lage in Syrien von Kairo aus für uns. Carsten, was weißt du über die aktuelle Situation in Aleppo?
Also mein Eindruck ist, dass diese fürchterliche Schlacht um Ost-Aleppo nicht mehr Tage andauern wird, sondern womöglich wirklich innerhalb von wenigen Stunden entschieden ist. Wir haben heute zum Beispiel einen syrischen General gehört, der hat gesagt, das sei jetzt in der Endphase dieser Kampf. Die bewaffneten Aufständischen, die syrische Regierung nennt sie ja Terroristen, also diese Leute hätten die Wahl, entweder sie geben auf oder sie sterben, so dieser General. Und von der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die der Opposition nahesteht, von der haben wir gehört, dass ein vollständiger Zusammenbruch der Rebellen jetzt stattfindet, dass der Kampf um Aleppo sein Ende erreicht habe.
Wir haben in den vergangenen Monaten ja immer wieder Bilder von dem Elend der Menschen in Aleppo gesehen. Was kommt denn jetzt als nächstes auf die Zivilbevölkerung zu, wenn die Rebellen draußen sind?
Also Russland hat gesagt, dass innerhalb der vergangenen Tage etwa 100.000 Zivilisten Ost-Aleppo verlassen haben, geflohen sind vor der Gewalt. Ob diese Zahl stimmt, ich weiß es nicht. Sie erscheint mir etwas hoch, aber sicherlich ist es so, dass mehrere tausend Menschen geflohen sind. Gleichzeitig aber bedeutet das, dass noch viele tausend Menschen da sicherlich festsitzen in einer Rebellenenklave, die ja immer weiter schrumpft. Und diese Leute durchleben jetzt ganz gewiss eine Hölle. Den Tag über, was wir auf Twitter gelesen haben, da waren Abschiedsmeldungen zu lesen. Leute haben gesagt, auf Wiedersehen, ganz klar im Bewusstsein, dass man nicht weiß, wie es weitergeht und dass man womöglich die nächsten Stunden nicht überleben wird.
Du hast eben gesagt, die Rebellen haben die Wahl, entweder sie fliehen jetzt oder sie werden womöglich sterben. Wie ist Assad bisher mit Rebellen umgegangen?
Nicht sehr fein. Die Vereinten Nationen haben Ende der vergangenen Woche gesagt, dass mittlerweile mehrere hundert Männer vermisst werden. Leute, die Ost-Aleppo verlassen hatten, Zivilisten und auf die Westseite gewechselt waren, also im Regierungsgebiet. Diese Leute, alle unter 50 Jahre, also im kampffähigen Alter, da werden mehrere hundert Menschen vermisst. Und die Vereinten Nationen haben gesagt, die syrische Regierung habe da eine gewisse Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte von Terror, von willkürlicher Haft und vom Verschwinden lassen von Menschen. Und ich denke, dass sowohl die Kämpfer auf der Rebellenseite als auch viele Leute, viele Zivilisten, die jetzt noch im Rebellengebiet ausharren, sich dessen sehr gut bewusst sind.
Welche Bedeutung hat es denn militärisch betrachtet für den Krieg in ganz Syrien, wenn der Widerstand in Aleppo jetzt zusammenbricht?
Das ist schon von einer gewissen Bedeutung. Es ist jetzt für die syrische Regierung einfacher, Truppen aus dem Süden nach Norden zu bringen zum Beispiel. Aleppo ist die letzte Großstadt, wo die Rebellen noch eine militärische Präsenz haben. Das letzte große Bevölkerungszentrum. Wenn jetzt Ost-Aleppo fällt, dann hat Assad auch wieder die Kontrolle über diese letzte Großstadt. Und dann bedeutet das, dass praktisch der Bürgerkrieg dann nur noch auf dem Land stattfindet. Also der syrische Präsident Assad steht jetzt, denke ich, tatsächlich vor einem wichtigen militärischen Sieg.
Und psychologisch gesehen, Aleppo wurde ja zumindest im Westen als Symbol des Widerstands auch betrachtet.
Ja, psychologisch gesehen ist es selbstverständlich für alle Oppositionellen sehr, sehr schwierig zu sehen, wie sehr sich das Blatt gewendet hat. Ich glaube, dass das Blatt sich im September vergangenen Jahres gewendet hat, als die Russen damals in diesen Krieg eingetreten sind, militärisch. Seitdem sind sie als kriegsführende Partei daran beteiligt, fliegen immer wieder Luftangriffe und haben Assad dadurch, wie ich glaube, entscheidend militärisch gestärkt. Ich denke, dass militärisch, wenn die Lage jetzt so bleibt, wie sie ist, also wenn der Westen nicht bereit ist, ebenfalls militärisch in den Krieg einzutreten, dann wird sich das Blatt nicht noch einmal wieder wenden.
Carsten Kühntorp zu den neuesten Entwicklungen in Aleppo. Die Stadt im Westen Syriens ist wohl jetzt wieder in der Macht der Regierungstruppen von Assad.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Armin, wir müssen reden über den Schnitt im Abi-Zeugnis. Du hast mich heute versucht, den ganzen Tag zu überreden, dass ich meinen raushaue.
Genau.
Erstmal deiner. Was war dein Abi-Schnitt?
Also genau 2,7, aber wenn ich ehrlich bin, 2,777 Periode 7. Also eher 2,8.
Oh, ziemlich nah an mir dran.
Ja, was hast du?
2,9.
Oh ja, siehst du, aber da habe ich einen ganz kleinen Vorteil sozusagen. Ja.
Dann kann uns Josef Kraus heute nicht gemeint haben,
nee, uns nicht.
Als er die zu lasche Notenvergabe im Abitur kritisiert hat. Es geht da um Berlin. Armin, was ist da los?
Also Josef Kraus, der ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbands und damit sowas wie der oberste deutsche Lehrerlobbyist, wenn man so will. Und man muss wissen, er ist Bayer, leitet dort eine Schule. Das sind die mit dem besonders guten Schulsystem. Und er hat heute mal wieder, muss man sagen, scharf kritisiert, dass es sowas gibt wie, er nennt das eine Inflation der guten Noten. Und hat da was rausgehauen heute in der Bild-Zeitung, hat gesagt, in Berlin, da habe sich die Zahl der 1,0er Abiturienten in den letzten 10 Jahren um den Faktor 14 erhöht, also 14-facht.
Aha.
Stimmt nicht so ganz. Ich habe in Berlin nachgehört, es ist angestiegen, aber nicht so stark. Aber hat einen Vorschlag daraus abgeleitet, hat gesagt, naja, die Bundesländer, die mit den guten Bildungssystemen, er meint natürlich Bayern und Baden-Württemberg und so, die sollten einfach die Abiturzeugnisse aus den anderen Bundesländern mit den Wischiwaschi-Abi-Zeugnissen nicht mehr anerkennen. Und damit meint er eben Berlin, Bremen, vielleicht auch Nordrhein-Westfalen.
Also dann bewirbst du dich als Bremer in München und keine dann sagen Chance, die Abitur sagen, nachmachen.
Genau, erstmal Abi machen.
Irgendwelche realistischen Chancen, dass das umgesetzt wird?
Nee, überhaupt nicht. Das ist einmal so, dass die Bundesländer untereinander vereinbart haben, dass sie die Abschlüsse untereinander anerkennen. Das kann man auch nicht mal eben so aufkündigen, völlig klar. Von daher eher sowas wie eine pointierte Wortmeldung und übrigens auch nicht die erste Wortmeldung, die er zu dem Thema abgelassen hat. Er hat genau vor einem Jahr schon mal in der Zeitschrift Junge Freiheit, das ist so eine Rechtsaußenpostille, hat er dieselbe Forderung schon mal erhoben,
oh,
mit Blick auf, ja, damals eben auch auf die 1,0er Abis und hat gesagt, oh, das Bildungssystem und so. Damit schießt er sich so ein bisschen ins eigene Bein. Dann habe ich mich natürlich gefragt, welchen Abischnitt hat Josef Kraus denn selbst gehabt? Habe ihn mal angerufen. Er hat sich nicht mehr genau daran erinnert, hat wohl sein Abizeugnis auch länger nicht mehr in der Hand gehabt, aber er meinte, es wäre sowas um die 2,4 gewesen. Also das geht dann natürlich noch.
Ist er denn wenigstens sympathisch, du hast mit ihm telefoniert?
Ja, doch, also man kann schon nett mit ihm sprechen, das ist okay. Also der muss halt Lobbyarbeit machen und er haut dann eben auch mal sowas raus. Das gehört wahrscheinlich zu dem Job als oberster Lehrervertreter dazu.
Lobbyarbeit für das Schulsystem in Bayern, so.
So kann man sagen, ja.
Dankeschön, Armin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
DNA-Profiling. Also anhand von DNA-Spuren rausbekommen, welche Augen- oder Gesichts- oder Haarfarbe ein Straftäter haben könnte. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Noch nicht, denn es gibt immer mehr Ermittler und jetzt auch Politiker, die sich für umfangreichere DNA-Analysen aussprechen. Freiburgs Polizeichef hat vor ein paar Tagen bereits gesagt, dass im Fall der vergewaltigten und ermordeten Medizinstudentin Maria L. so ein DNA-Profiling massiv bei den Ermittlungen geholfen hätte. Und Innenminister Thomas de Maizière, der bekommt Post von Parteikollegen der CDU, die auch solche Analysen fordern. Bisher erlaubt ist nur, das Geschlecht rauszukriegen anhand der DNA-Spuren, wenn man mal ein Haar findet oder Spermaspuren. ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg, eigentlich ist es doch super, ne, wenn Kriminelle schneller ermittelt werden können. Wieso ist das denn nicht erlaubt in Deutschland? Welche Nachteile haben solche erweiterten DNA-Analysen?
Ja, man hat offenbar lange Zeit die Befürchtung gehabt, dass Ermittlungen dann auch in die falsche Richtung gehen könnten. Wenn man sich nur auf solche DNA-Spuren verlässt, dann spielen datenschutzrechtliche Erwägungen eine Rolle, also welche DNA wird wo gespeichert. Insofern ist das alles so ein bisschen, würde ich sagen, rechtlich auf dem Stand von vorgestern. Und jetzt eben ausgehend von diesem schrecklichen Mord- und Vergewaltigungsfall in Freiburg ist eben jetzt die Debatte in Gang gekommen, ob man da nicht rechtlich auch neu justieren muss und eben der Polizei den Ermittlern neue Möglichkeiten geben muss. Denn der Polizeipräsident von Freiburg hat ja eben auch sich sehr deutlich zu Wort gemeldet und gesagt, wenn wir da mehr Möglichkeiten gehabt hätten, dann hätten wir die Ermittlungen auch gezielt in diese Richtung lenken können.
Also es ist ja immer natürlich ein Problem, wenn solche DNA-Spuren gespeichert werden, dann könnten sie ja, wenn ich zum Beispiel mal mit einem Wattestäbchen durch den Mund gefahren bekomme bei der Polizei, ja, dann könnten die es ja auch 10 Jahre speichern, obwohl ich nie was gemacht habe.
Ja, und das ist eben nicht zulässig und das ist eben auch aus gutem Grund nicht zulässig. Die Frage ist zum Beispiel bei Gewalt- und Sexualdelikten, ob man da nur Täter oder eben auch Beschuldigte speichern darf. Das heißt also, wenn man einmal ins Visier geraten ist im Zusammenhang mit einer solchen Ermittlung, da könnte es eben sein, so wünschen sich das zumindest einige, beispielsweise jetzt in der CDU, dass eben die DNA gespeichert wird und dann eben auch erstmal in der Datenbank drin ist, selbst wenn sich herausstellt, dass man mit der Tat selber gar nichts zu tun gehabt hat.
Also ein Vorteil liegt natürlich auf der Hand, es könnte schneller gehen bei den Ermittlungen. Gibt es weitere Vorteile solcher DNA, erweiterten DNA-Analysen?
Ja, im Endeffekt geht es um dieses sogenannte DNA-Profiling und da kann man schon eine ganze Menge mehr machen, als eben im Moment gemacht wird. Du hast es ja richtig gesagt, es wird bisher nur das Geschlecht ermittelt. Weiteres ist nicht zulässig, aber man kann im Übrigen sogar Rückschlüsse darauf ziehen, woher jemand kommt, also aus welcher Region der Welt. Dann hat man natürlich auch sofort die Frage im Raum, hat man es hier möglicherweise mit einem Täter zu tun, der eventuell einen Migrationshintergrund hat, und das ist eben auch so ein Punkt, weil das nicht hundertprozentig sicher sein muss, dass man eben auch befürchtet, dass die Ermittlungen dann in eine falsche Richtung gehen könnten.
Diese Forderungen, die kommen ja vor allem aus dem CDU-Lager. Wer steckt denn hinter den Forderungen? Sind das besonders konservative CDUler oder kann man das so nicht sagen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist auch nicht nur die CDU. Auch in der SPD gibt es viele Stimmen, die das befürworten. Auch der Bundesjustizminister Heiko Maas hat sich schon dafür ausgesprochen, das möglich zu machen. Also Stichwort DNA-Profiling. Allerdings glaube ich, wenn es dann ans Eingemachte geht und wenn es dann eben gerade auch darum geht, welche DNA darf in welcher Datenbank wo und wie lange gespeichert werden, dann dürften die Meinungen auch noch mal ein bisschen auseinandergehen. Aber da sind wir noch ganz am Anfang dieser Debatte. Ich gehe aber davon aus, dass da jetzt Gesetzentwürfe folgen werden und dann wird man eben sehen müssen, wer sich da wie einbringt.
Wo steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Sachen DNA-Profiling?
Also es gibt andere Länder in Europa, die machen das. Die Niederlande beispielsweise, wohl auch erfolgreich. Also die das hier bei uns befürworten, verweisen immer auf die Erfahrungen dort. Sodass man jetzt nicht sagen kann, dass das hier der Dammbruch in Europa wäre und dass wir uns da an die Spitze einer Bewegung stellen würden. Es gibt das alles schon in den USA sowieso. Aber bisher ist die Rechtslage bei uns eben eine andere.
ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg über DNA-Profiling. Wir bleiben noch kurz bei diesem Thema und sprechen mit dem Kriminalbiologen Marc Bennecke, was man denn alles so aus DNA mittlerweile rauslesen kann. Hier in D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sammeln heute Abend Wissen rund um das DNA-Profiling. Standard in vielen Ländern, bei uns ist es allerdings verboten. Wir haben eben darüber gesprochen, dass verschiedene CDU-Innenpolitiker eine Ausweitung der DNA-Analysen fordern. Bevor wir uns aber jetzt so richtig reinwerfen in die Diskussion, fragen wir bei unserem Chef-Forensiker und Kriminalbiologen Marc Bennecke nach. Marc, was können wir denn bislang alles anhand von DNA-Analysen über jemanden rausfinden? Also das Geschlecht, okay, das ist auch erlaubt. Was noch, Haarfarbe zum Beispiel?
Genau, also wenn man das heute Abend erlauben würde, gesetzlich, dann könnte man nicht die Haarfarbe, das ist schon zu schwierig, die Augenfarbe könnte man rauskriegen, welche Art von Ohrschmalz man produziert. Dann, ob man bald die Haare verliert oder nicht, welche Schmerzempfindlichkeit man hat, ob man bitter schmecken kann oder nicht, wie leicht man möglicherweise zigarettenabhängig wird und ob man aus Fehlern lernen kann. kann. Das sind alles Sachen, die man heute Abend schon mit einem Gentest zumindest tendenziell prüfen könnte. Und ansonsten sind es nur so Sachen wie Gallensteine, ob man eine Neigung zu Herzinfarkten hat, Brustkrebs und dergleichen mehr.
Das ist aber alles weg von Äußerlichkeiten, also für Ermittler vielleicht dann gar nicht so spannend, oder?
Ja, das denke ich auch. Es hat ja die niederländische Königin schon vor vielen Jahren erlaubt, dass man eigentlich Körperlänge, Haarfarbe und Augenfarbe erlauben dürfte. Das Gesetz ist also schon unterzeichnet worden in Niederlanden. Nur es bringt halt eben nichts, weil ich habe auch mal mit einem der führenden Menschen gesprochen, die so eine Firma haben und das immer patentieren lassen, solche äußeren Merkmale für forensische Zwecke. Und der hat am Telefon, hat er fast einen Lachkrampf bekommen. Der meinte, weißt du, der Markt ist so klein, damit können wir noch nicht mal irgendwie hier unsere Mensa bezahlen bei uns in der Firma, also unsere Betriebskarte. Kantine. Also da passiert viel weniger, als man sich das so wünschen würde, wenn man so unterschwellige Gelüste hat, jetzt auf einmal die Menschen mit so einer Art genetischem Phantombild zu entlarven.
Okay, aber wenn du sagst, das bringt gar nicht so viel, warum wird dann so viel drüber diskutiert jetzt?
Ja, ich glaube, da kocht so eine, was wir immer vorsichtig die bürgerliche Mitte nennen, das kocht und schwurbelt und schwappt da so ein bisschen über den Rand. Man würde sich halt eben wieder wünschen, was auch schon mal vor ungefähr 100 Jahren passiert ist, dass man Menschengruppen leichter erkennen kann. Dass das aber leider total überflüssig ist, das wurde auch schon vor ungefähr 100 Jahren erwiesen, denn es ist keineswegs so, dass irgendeine Menschengruppe irgendeine Eigenschaft hat, die uns jetzt bei Ermittlungen besonders helfen würde. Weder sind bestimmte Menschengruppen mehr oder weniger intelligent, noch neigen sie mehr oder weniger zum Verbrechen. Selbst die von mir angesprochene Eigenschaft des aus Fehler Lernens, was natürlich sehr viel mit Verbrechensneigung zu tun hat, ist in bestimmten Bevölkerungsgruppen weiter verbreitet. In Wirklichkeit bewegen wir uns, auch wenn wir das uns nicht eingestehen wollen, damit wieder darauf hinzu, dass wir anfangen, über Bevölkerungsgruppen genetische Daten zu sammeln. Und das hatten wir schon mal.
Ja, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Also ein Mensch ist erstmal ein Mensch, aber die Herkunft ist trotzdem natürlich interessant, weil es da auch ein bisschen um Aussehen geht. Also wenn jetzt durch die DNA-Analyse rauskommt, das ist wahrscheinlich jemand aus dem asiatischen Raum zu 80%, dann heißt es natürlich erstmal, der hat asiatische Vorfahren gehabt, muss nicht unbedingt so aussehen, aber es könnte halt zu 80% sein, dass es...
Ja, gut, aber weißt du, wir haben so viele Daten aus Überwachungskameras, möglicherweise von Zeugen und Zeuginnen und natürlich auch Telefonüberwachungsdaten, räumlich-zeitliche Informationen. Man sollte überhaupt nicht unterschätzen, wie schnell man Informationen heutzutage problemlos sammeln kann. Und ich will dir mal zwei Beispiele sagen. Dein Redakteur Armin Himmelrath, der neben dir steht, und ich, wir beide, wir haben garantiert, also wir würden in jedes Raster fallen mit Migrationshintergrund, obwohl wir den einfach nicht haben, weil wir so aussehen und weil wir das sicher auch in unseren Genen irgendwo haben. Und umgekehrt, das ist auch bestätigt, ich habe es extra nachgeguckt in einer jüdischen Zeitung, hat Adolf Hitler, weil ich dachte, das wäre eine Zeitungsente, der hat ja ein Journalist, hat eine Serviette geklaut von einem Verwandten von Adolf Hitler, der noch lebt, und hat mal die Erbsubstanz ethnisch profilen lassen mit DNA-Profiling und dann kam raus, dass Adolf Hitler nordafrikanische jüdische Vorfahren hat. So, was nützt uns das jetzt? Also das ist eine bewiesene wissenschaftliche Tatsache, aber was lernen wir daraus? Ich denke, es ist schon richtig, wie du sagst, es könnte zu 80% vielleicht interessant sein, ob jemand asiatische Vorfahren hat, ob er möglicherweise eine dunklere oder hellere Hautpigmentierung hat und vielleicht sogar eine Wahrscheinlichkeit für die Augenfarbe hat. Aber ob das für Ermittlungen so wichtig ist, wie wir uns das jetzt gerade so sehr wünschen, das wage ich als jemand, der das seit 25 Jahren macht, echt zu bezweifeln.
Okay, ich höre da eine kritische Haltung gegenüber der Thematik bei dir raus, aber wohin führt das denn alles? Also was ist da noch in Zukunft möglich bei euch Forensikern?
Also es gibt ja jetzt schon noch ein paar weitere Sachen, die ich nicht genannt habe, also zum Beispiel Alkoholstoffwechsel, Laktose, Toleranzen und so weiter, die kann man ja alle prüfen und natürlich könnte man eines Tages hingehen und sagen, okay, wir vergessen das mit dem ethnischen Hintergrund, wir fragen jetzt nicht mehr, ob einer vor 10 Generationen Verwandte in Asien hatte, die sich natürlich heutzutage über Billigflieger und so weiter auch mit allen anderen Ethnien mischen, sodass das spätestens in 20, 30 Jahren sowieso keinen mehr interessieren wird, sondern wir fragen wirklich nach solchen Krankheitsneigungen, dann können wir im Krankenhaus nachforschen, hat jemand schon mal für einen Herzinfarkt sich einweisen lassen und dergleichen mehr. Aber ich glaube, man merkt schon, das geht dann in die böse Sorte von Schleierfahndung. Ja. Die, wo wir wirklich unsere Freiheitsrechte dann auch im Gesundheitsbereich eingeschränkt fühlen. Und deswegen denke ich, möglich ist das auf jeden Fall. Ich habe auch in einer guten, perfekten, sauberen, cleanen Welt überhaupt nichts dagegen, dass man solche Daten erhebt. Aber wie wir seit ein paar Wochen wissen, ist unsere Welt eben postfaktisch geworden. Und deswegen denke ich, als jemand, der größte Befürworter von Datensammlungen in einem sauberen, kontrollierbaren Umfeld ist, dass man das einfach jetzt im Moment leider gerade nicht gut hinkriegt.
Es geht um DNA-Profiling. Infos dazu und auch eine klare Haltung von Kriminalbiologe Marc Benecke in D-Radio Wissen. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Habt ihr drüber nachgedacht, was wir gerade eben so rausposaunt haben, was eigentlich typisch deutsch ist? Also wenn euch jemand einfach fragen würde, was ist denn typisch für deine Kultur? Was ist typisch an Deutschland und am Deutschsein? Ihr müsst das jetzt nicht beantworten, aber die Dänen, die mussten das beantworten. Das dänische Kultusministerium, das sucht nämlich den Danmarkskanon. Also das, was typisch für Dänemark ist, und hat eine Online-Umfrage gestartet. Und jetzt wurde bekannt gegeben, ja, was da besonders gut abgeschnitten hat. Armin Himmelrath, was ist bei dieser Umfrage rausgekommen?
Die Antwort lautet Hygge.
Was?
Hygge.
Gesundheit.
Hygge, nee, Hygge heißt es. Und sagt vielleicht dir und mir tatsächlich nicht sofort was. Nicht nur das, also ich jedenfalls weiß auch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Und ich habe dann mal so einen kleinen Test in der Redaktion gemacht und gefragt, könnt ihr mir das mal vorlesen?
Hygge.
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 Hygge. Weißt du, was das heißt?
Nö.
Ja, genau so ist es nämlich. Aber wir sind ja eine tolle internationale Redaktion mit 100 Mitarbeitern aus aller Welt, aus 500 verschiedenen Ländern mindestens. Und Nilo ist unter anderem bei uns, Nilofar, und die ist Schwedin und die wusste interessanterweise sofort, um was es geht.
Ich weiß, dass es auf Dänisch sowas wie gemütlich heißt, und da ich aus Schweden komme, sagt mir das Wort auch was. Hyggeligt bedeutet aber auf Schwedisch etwas, was gut ist, was angenehm ist. Also eine abgewandelte Form davon dann.
Und ich übersetze das jetzt einfach mal mit nett, gemütlich, wohlig, aber drückt auch so Geselligkeit und Genuss aus, und es wird zum Beispiel nicht über Politik gesprochen.
Und dieses Hygge oder die Hügeligkeit ist also das genau. Allerdänischste, was die Dänen zu bieten haben.
Sagen die Dänen jedenfalls selbst, genau. Und sie haben noch ein paar andere Sachen genannt. Freiheit gehört dazu, Liberalität, die Gleichheit der Geschlechter, auch die dänische Sprache, und das sind so die Top 5. Mhm. Und naja, wenn man sich dann so ein bisschen rumhört und man ein paar Leute fragt, was hat es denn damit zu tun? Mit ein paar Ex-Kollegen, die da leben, ich habe mit einem auch telefoniert, dann sagt er, ja, die stellen sich darunter so vor, so Hygge, so Kaminfeuer prasselt oder zumindest eine Kerze ist an, man ist drinnen im Warmen, jedenfalls im Winter, im Sommer kann Hygge auch draußen sein. Und das ist jetzt weniger als so Zweisamkeit mit der Freundin oder mit dem Freund, sondern man sitzt so drinnen, lacht, redet, trinkt, also das gehört irgendwie alles dazu.
So, also die Dänen wissen jetzt, dass Hygge auf Platz 1 ist, wir genau. Wissen es jetzt auch. Ja. Was macht das dänische Kultusministerium jetzt mit dieser Info, mit dieser Erkenntnis?
Das jubelt jetzt natürlich erstmal, dass wir bei der Radio Wissen darüber sprechen, weil es ist natürlich erstmal ein Marketinginstrument. Also sie sagen, wir können das für Tourismus einsetzen, haben auch schon den Hashtag Hygge gestartet. Hashtag Hygge. Ja, überraschend. Und interessanterweise funktioniert das offenbar, so ein bisschen den Lebensstil so ja, zu platzieren als Gegengewicht zur schnellen, hektischen Welt. Es gibt in den USA und in Großbritannien schon riesige Werbekampagnen tatsächlich mit Hygge. Und das ist natürlich nicht das schlechteste Image. Und so kann man es dann eben auch sehen. Das ist eine gut gemachte PR-Aktion und wir sind auch drauf reingefallen.
Also anderes Wort für Netflix and Chill ist Hygge, Hygge auf Dänisch. Wobei Netflix and Chill heißt ja hier.
Genau.
Komm, wir gehen
aber das
noch
ist was
zu,
anderes.
Ja, ein bisschen was anderes. Mhm. Wobei vielleicht steht Hygge ja irgendwann auch für. Danke, Armin.
Hygge bei mir oder bei dir?
Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Statt 140 Polizisten sollen es diesmal rund 1500 sein an Silvester in Köln am HBF. Na, wenn das mal nicht Symbolkraft hat. Die Stadt Köln hat heute ihr Sicherheitskonzept für die Neujahrsnacht vorgestellt. Also mehr Polizisten sollen kommen. Okay, was noch? Die Radio Wissen NRW-Korrespondent Moritz Küpper, du hast heute verfolgt, wie das Sicherheitskonzept der Stadt Köln für Silvester aussehen soll. Was genau ist alles geplant?
Naja, vor allem ist geplant, dass es unglaublich viele Polizistinnen und Polizisten geben wird und Sicherheitskräfte rund um diesen Kölner Hauptbahnhof und rund um den Kölner Dom. Also zum einen ist da die Zahl von 1500 Beamtinnen und Beamten der Landespolizei. Das heißt, die ganze Zahl hat sich mal eben mehr als verzehnfacht. Auch die Bundespolizei, die ja für den Bahnhof und die Züge selbst zuständig ist, die hat ihre Anzahl an Beamten verfünffacht. 800 werden insgesamt in Nordrhein-Westfalen unterwegs sein, davon ja knapp die Hälfte dann in dem Bereich Köln. Das Ordnungsamt der Stadt Köln hat auch nochmal Sicherheitskräfte da positioniert, 600 werden es sein. Also man merkt schon, es wird unglaublich viele Funktionsträger der Sicherheitsbranche sozusagen da unterwegs sein, über 2500 am Ende. Aber unabhängig davon gibt es auch noch weitere Planungen. Also rund um den Kölner Dom soll es eine ja, böllerfreie Zone, wird das Ganze genannt, geben. Hüfthohe Rangelgitter, so wurde das beschrieben. Man weigerte sich, den Begriff Zaun in den Mund zu nehmen, weil das irgendwie so abschreckend klang. Mhm. Die werden da aufgebaut und dann darf in dieser Zone keine Pyrotechnik mitgeführt werden. In dieser Zone selber soll es dann so kulturell schöne Bilder geben. Es wird eine Lichtinstallation geben. gegeben, des Berliner Künstlers Philipp Geist, der da eben mit Licht auf dem Boden, aber auch auf den angrenzenden Fassaden jeweils, da auch Wörter an die Wand werfen will, die die Kölner Bevölkerung ihm vorher sozusagen schreiben konnte, zustecken konnte. Beginnen soll das Ganze ab 17 Uhr, da werden verschiedene Musikchöre singen, unter anderem auch ein Chor, in dem geflüchtete Menschen mitsingen werden. Das ist auch eine Idee, um dem Ganzen eben halt auch fröhliche, schöne Bilder zu geben bei all den Polizei und Sicherheit.
Also all diese Sicherheitskräfte, die dann wahrscheinlich, sind wir mal ehrlich, ganz einsam dort rumstehen werden. Denn glaubt denn ernsthaft irgendjemand daran, dass dort am Hauptbahnhof nochmal sowas passieren kann wie im vergangenen Jahr?
Nee, wahrscheinlich nicht. Und du sprichst es an, also das Ganze, das hat was von Symbolpolitik. Wahrscheinlich ist es trotzdem auch richtig, es so zu machen. Letztendlich muss man da ein Zeichen setzen, denn neben diesen ganzen Beamten und Polizisten werden natürlich auch unglaublich viele Journalisten da sein. Also die ganze Welt wird wahrscheinlich dieses Jahr am Jahreswechsel nach Köln schauen. Es wird zwei Medienzentren insgesamt geben. Der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, hat sich auch angesagt, die Kölner Oberbürgermeisterin wird vorbeischauen. Also es wird schon arg skurril werden.
Ja, wir sind uns wahrscheinlich einig, im vergangenen Jahr waren es ein bisschen zu wenige Beamten am Hauptbahnhof. Dieses Jahr vielleicht viel zu viele. Was wäre denn so eine anständige Hausnummer, sag ich mal?
Wenn man das mal vergleicht mit so anderen Ereignissen, die sich übrigens auch rund um den Kölner Hauptbahnhof zugetragen haben, also diese Demonstration im Oktober 2014 beispielsweise, Hooligans gegen Salafisten damals, da schaffte es eine Gruppe von knapp 5000 Hooligans sozusagen einen Polizeiwagen umzustürzen. Das Ganze ist da auch richtig schief gegangen. Dann gab es danach in den Jahren darauf auch noch Nachfolgedemonstrationen sozusagen erweckt durch dieses Ereignis. Und da hat die Polizei ähnlich wie jetzt auch mit viel Kräften reagiert, agiert. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mattis, der erwähnte heute auch ein Beispiel aus diesem Jahr. Und zwar die Kölner Lichter. Das ist ein Schauspiel auf dem Rhein, von Booten findet ein Feuerwerk statt. Und das ist ein Großevent sozusagen. Und zwei Tage vorher gab es diese Anschläge in Nizza, wo ein LKW in Menschenmengen gerast ist. Und daraufhin hat man kurzfristig noch reagiert und Zufahrtssperren errichtet. Und ähnlich ist es diesmal, glaube ich, in Köln auch. Die Bundespolizei will ja auch in den Zügen, die nach Köln fahren, sozusagen Aufklärung betreiben, will gucken, wer kommt da. Zusätzlich hat die Polizei angekündigt, Social Media zu überwachen, um da vielleicht auch zu sehen, wer könnte sich potenziell auf den Weg nach Köln machen. Also man will da flexibel reagieren. Ob es gelingt, ja, das wird sich zeigen.
Du bist seit einem Jahr an Recherchen zur Silvesternacht dran. Wie sieht denn der neueste Stand in Sachen Ermittlungen aus? Es gab ja immer wieder Prozesse gegen mutmaßliche Täter.
Es gibt ja diese Zahl, über 1200 Anzeigen. Es ist jetzt Anfang des Monats, waren es 24 Verfahren, die sozusagen abgeschlossen wurde. Also das zeigt auch, dass es da noch einen unglaublich hohen Nachholbedarf geben würde, wenn es denn überhaupt so weit kommen würde. Weil die Beweissicherung, das ist ja das große Problem. Im Übrigen, in diesem Jahr hat man darauf auch ein Stück weit zumindest reagiert. Es wird ganz viele Kameras geben. Allein im Hauptbahnhof selber sollen über 200 angebracht werden.
Die bessere Fotos hoffentlich liefern.
Die bessere Fotos, bessere Filme. Die Bundespolizei im Bahnhof selber sind auch mit sogenannten Bodycams, also mit Kameras an den Körpern der Polizistinnen und Polizisten ausgerüstet, um da eben Bilder zu haben, um dann eben die Strafverfolgung zu sichern. Und auch in der Kölner Innenstadt soll es das geben. Und der Polizeipräsident hat heute extra nochmal darauf hingewiesen, es sei legal, diese dann 14 Tage zu speichern. Das hätte er auch angeordnet, um dann eben gegebenenfalls, was wir alle nicht hoffen, aber Auswertungen machen zu können, um Beweise zu sichern.
Die Radiowissen NRW-Korrespondent Moritz Küpper über das Sicherheitskonzept der Stadt Köln zur Neujahrsnacht am Hauptbahnhof. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt einen Fahndungserfolg zum Berliner U-Bahn-Treter. Wir haben wohl alle dieses Video gesehen. Eine Frau, die geht eine Treppe in der Berliner U-Bahn-Station runter und dann kommen so vier Typen ins Bild. Einer tritt die Frau brutal von hinten die Treppe runter, die stürzt dann richtig und dann gehen die Angreifer weg, sammeln irgendwie noch eine Flasche auf, die dann durch die Gegend geflogen ist. Armin Himmelrath aus der D-Radio-Wissen-Redaktion. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Was weiß man denn zum jetzigen Zeitpunkt?
Diese Videoveröffentlichung, von der du gesprochen hast, sie hat offenbar den Ausschlag gegeben. Da ist ein Mann identifiziert worden und zwar nicht der Treter selbst, aber einer seiner drei Begleiter, die da nebenstanden, nichts gemacht haben und dann einfach weggegangen sind. Der ist jetzt wohl einbestellt, festgenommen, wie auch immer man das nennt, und wird derzeit vernommen. Das Video hatte ja für ziemliches Entsetzen gesorgt und auch so ein bisschen für eine Selbstjustizmentalität, so eine leichte Lynchjustizmentalität sogar im Netz. Es gab zum Beispiel einen Berliner Bodyguard, der hat dann per Facebook aufgefordert, man solle eben den Namen dieses Bastards, wie er das nannte, und die Adresse liefern und er würde dafür 2000 Euro zahlen und dann so die Vermutung, dass er den wohl mal heimsuchen wollte. Ein anderer Geschäftsmann hat 10.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Polizei hatte dieses Video interessanterweise erst gar nicht veröffentlicht, ist erst nachgezogen, als ein großes Boulevardmagazin das auf seine Website gestellt hat. Und jetzt ermittelt die Polizei auch noch wegen Veröffentlichung dieses Videos, wegen Datenschutzverletzung. Und naja, gut, also richtig rund ist es bisher nicht gelaufen aus Sicht der Polizei. Das Ganze war auch schon Ende Oktober, also tatsächlich schwierige Situation. Jetzt aber eben dieser erste Fahndungserfolg und jetzt ist es dann wohl auch eine Frage der Zeit, bis der Täter selbst gefunden wird.
Details sind noch nicht bekannt, was bei dieser Vernehmung, die da heute stattfindet, rausgekommen ist und was da rauskommt, hören wir wahrscheinlich dann wieder in 2 Monaten.
So, genau, wenn die Polizei weiter so schnell arbeitet.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ich kann dich nicht riechen. Das gilt auch bei Sackflügelfledermäusen. Forscher haben Fledermäuse in Costa Rica untersucht und herausgefunden, die Weibchen suchen aus, mit wem sie sich paaren wollen und sie entscheiden nach dem Geruch. Deshalb entwickeln die Männchen ein eigenes Parfüm aus Urin, Spucke und Penissekreten. Das mischen sie in 2 kleine Hauttaschen auf den Flügeln. Durch die Körperwärme fängt das Zeug an zu gären und riecht deswegen ziemlich streng. Wenn das Männchen merkt, dass ein Weibchen Lust auf Sex hat, fliegt es zu ihm, öffnet die Hauttaschen und fächert ihm seinen Duft zu. Wenn der dem Weibchen gefällt, haben die beiden Sex, sonst nicht. Durch den Duft der Männchen können die Weibchen das Immunsystem erriechen. Und das mit 3 bis 6 unterschiedlichen Geruchsrezeptoren. Je mehr unterschiedliche Rezeptoren sie haben, desto besser können sie riechen. Und sie haben einen ganz klaren Geschmack. Sie wollen am liebsten den, der ganz anders riecht als sie. Denn das ist gut für gesunde Nachkommen. Weltraumschrott ist ein Problem im All. Die internationale Raumstation ISS muss alten Satelliten ausweichen. Andere Teile haben schon was am Weltraumteleskop Hubble kaputt gemacht. Bei ihrer aktuellen Mission will die japanische Raumfahrtagentur JAXA ein neues System testen, um Weltraumschrott zu entsorgen. An dem Weltraumfrachter hängt eine 700 Meter lange elektrodynamische Leine, die durch Strom und das Magnetfeld der Erde bewegt werden kann. Diese Leine soll dann später an Schrottteilen andocken und sie aus ihrer Umlaufbahn werfen. Dann sollen sie in der Erdatmosphäre verglühen. Ob das funktioniert, testet die JAXA jetzt. Der Raumfrachter ist seit Freitag auf dem Weg zur ISS. Morgen soll er da sein. Nicht nur die JAXA beschäftigt sich mit Weltraumschrott. Andere Wissenschaftler wollen ihn mit Satelliten einfangen, mit Lasern beschießen oder sogar zu Treibstoff verarbeiten. Durch intensive Landwirtschaft gibt es überall weniger Arten. Das haben Forscher herausgefunden, die sich 150 bewirtschaftete Grünflächen angesehen haben. Sie haben sie etwa nach Bakterien, Pilzen, Tausendfüßlern und Vögeln untersucht. Über Landschaften hinweg ist die Zahl der Arten kleiner geworden. Egal wie unterschiedlich das Gelände war, das untersucht wurde, überlebt haben überall die gleichen, die wenig brauchen und eigentlich mit allem zurechtkommen. Dadurch sieht es am Ende überall gleich aus. Dabei war es egal, ob eine Fläche mehr oder weniger intensiv genutzt wurde, der Effekt war der gleiche. Das ist für die Natur sehr ungünstig, denn wenn es weniger unterschiedliche Arten gibt, können die auch weniger zusammenwirken.
D-Radio Wissen.
Ist momentan echt viel, ne? Wir nehmen jeden Tag 2 bis 3 Pakete an für die Nachbarn bei uns im Haus. Ist unfassbar, wie viel momentan bestellt wird. Es ist Vorweihnachtszeit, es ist eben auch Paketezeit und damit auch Ärgerzeit für viele. Der Paketzusteller kommt nicht zur angekündigten Uhrzeit oder die Nachbarn haben zwar das Paket angenommen, sind danach aber tagelang nicht zu Hause. Oder. Solche Geschichten hat die Verbraucherzentrale gesammelt, 1 Jahr lang auf der Online-Plattform Paketärger. Und jetzt gab es eine erste Auswertung der Beschwerden. Unsere Reporterin Julia Möckel hat sich da mal durchgewühlt und findet, ja, man kann sich über vieles ärgern, muss man aber nicht.
Ich bin den ganzen Tag zu Hause und warte auf das Paket und bekomme per digitaler Sendungsverfolgung gepusht, dass der Mitarbeiter angeblich bei mir war und mich nicht erreicht hat. Ich würde eher sagen, dass dieser Mann keine Lust hatte und einfach nicht geklingelt hat. Ich finde das persönlich echt unter aller Sau.
Manche Geschichten sind schon echt ärgerlich. Nachzulesen auf dem Paketärgerportal der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Paket bestellt, Ärger bekommen? Melden Sie Probleme rund ums Paket unter www.paket-ärger.de.
Das lassen sich die Leute natürlich nicht zweimal sagen.
Wiederholt wird hier die Auslieferung des Pakets verweigert. Letztmalig ohne Benachrichtigungskarte, dafür 20 Kilometer weit weg.
Mehr als 6.000 solcher Beschwerden sind mittlerweile zusammengekommen, seit das Portal vor knapp 1 Jahr online gegangen ist. Außerdem konfrontiert die Verbraucherzentrale die verschiedenen Paketdienstleister mit den Beschwerden und bittet sie, dazu Stellung zu nehmen. Nächstes Jahr wollen die Macher des Portals auch konkrete Forderungen an die Paketzusteller ausarbeiten. Jetzt haben sie erstmal eine erste Bilanz gezogen und sagen: In 8% der Beschwerdefälle sind Pakete komplett verloren gegangen, was natürlich echt ärgerlich ist. In den meisten, nämlich in rund 45% der Fälle, ging es allerdings um solche Beschwerden.
Paket angekündigt, nicht zugestellt, selbst abgeholt.
Da muss ich sagen, würde ich mich jetzt nicht so drüber ärgern, weil wenn ich per Mail eine Benachrichtigung bekomme darüber, dass morgen mein Paket kommen soll, dann denke ich mir, schön. Aber wenn es jetzt nicht gerade die neue Waschmaschine ist oder ein anderes Riesengerät, dann bleibe ich doch deswegen nicht den ganzen Tag zu Hause?
Auch heute ist das Paket wieder beim Kiosk abgegeben worden, obwohl ich extra zu Hause geblieben bin und meine Samstagseinkäufe verschoben habe.
Meinen Tagesablauf nach dem Paketzusteller ausrichten, würde mir nie einfallen. Und ich behaupte jetzt mal, würden mehr Leute so wie ich denken, gäbe es auch weniger Beschwerden auf paketärger.de. Denn dann würden die Leute nicht umsonst auf den Zusteller warten, sondern ihr Paket einfach dann, wenn sie Zeit haben, im Kiosk nebenan abholen. Oder beim Nachbarn.
Oh, Frau Oberschlau. Und was machst du, wenn der Nachbar erstmal eine Woche im Urlaub ist?
Berechtigter Einwurf, aber auch dafür gibt es eine ziemlich einfache Ärgervermeidungsstrategie. Ich rede vorher mit meinem Nachbarn. Und zwar am besten mit dem Rentner aus dem dritten Stock, der eh den ganzen Tag zu Hause ist. Dann noch beim Paketdienstleister eben diesen Wunschnachbarn als Zustelladresse angeben und zack, ist ein Großteil der möglichen Paketärgergründe aus dem Weg geräumt.
Ja, wenn sich der Paketzusteller dann auch wirklich dran hält und das Paket genau bei dem Nachbarn abgibt?
Ja, ist ja gut. Wahrscheinlich wird sich Paketärger nie ganz vermeiden lassen, aber in den Tagen vor Heiligabend rechnet allein die Deutsche Post jeden Tag mit mehr als 8 Millionen Paketen. Doppelt so viel wie sonst. Dass da auch mal ab und zu was schiefgehen kann, ist auch klar, oder? Außerdem gibt es offenbar auch Leute, die gar nichts zum Beschweren haben. Sogar auf paketärger.de.
Mein Mann und ich nehmen täglich zig Pakete für unsere Nachbarn der ganzen Straße an. Egal welcher Zustelldienst, wir hatten noch nie ein einziges Mal Ärger wegen irgendwas.
Nett. Diesen Nachbarn danken wir.
Auf jeden Fall, ich finde das auch total toll.
Und wir danken natürlich auch den Paketboten jetzt.
Das stimmt, denen wird eigentlich viel zu wenig Anerkennung zuteil.
Und die freuen sich mega über Trinkgeld an Weihnachten.
Wenn man denen mal ein paar Tage vor Weihnachten mal einen Fünfer in die Hand druckt, das wäre schon toll.
Dann haben die Fahrerinnen wenigstens einmal
bisschen
ein steuerfreies Weihnachtsgeld.
Genau.
Verdienen nämlich echt nicht so gut zum Teil. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben gerade über Weihnachtspakete gesprochen, sprechen wir über Weihnachtspost, wobei, eher Weihnachtspost würde ich jetzt nicht unbedingt das nennen, was der texanische Governor Greg Abbott da im Moment ziemlich oft in seinem Posteingang findet. Wohlgemerkt im realen Posteingang, nicht per E-Mail, denn ganz, ganz, ganz viele Frauen aus Texas schicken ihm ihre gebrauchten Tampons. Armin, warum?
So ist es. Und sie packen noch Binden dazu und benutzte Unterhosen. Und das Ganze ist nicht etwa ein Fetisch, sondern eine Protestaktion. Es gibt nämlich in Texas neue Vorschriften, die Greg Abbott erlassen hat zum Thema Abtreibung. Da sagt er, ab der kommenden Woche, so steht es jetzt drin, müssen Frauen, die eben abtreiben lassen oder eine Fehlgeburt haben, diesen Fötus beerdigen oder einäschern. Das Ganze kostet bis zu $2,000 und die Frauen müssen das selbst bezahlen. Da gibt es keine Versicherung, die da einspringt oder sowas und schon gar nicht der Staat. Begründet wird diese Vorschrift vom Governor mit Hygiene- und Sicherheitsregeln. Aber wenn man ihn dann nachfragt, und das haben Journalisten getan, dann ist auch relativ schnell klar, und er sagt das auch und auch seine Verbündeten, dass das Teil des Kampfes der Konservativen gegen Abtreibungen ist. Also man möchte diese Frauen offenbar noch bestrafen. Passt auch insgesamt ins Bild. Donald Trump hat ja auch angekündigt, diesen Kampf verschärfen zu wollen gegen Abtreibungen. Und dagegen richtet sich jetzt eben dieser Protest gegen diese Bestimmungen. Das ist beruht auf einem Facebook-Aufruf. Und die Ansage ist ganz einfach, wenn also irgendwas befruchtet sein könnte, was ihr da in euren Unterhosen findet, oder dann schickt es einfach mal zur Überprüfung an Greg Abbott und der soll dann sagen, ob es eingeäschert werden muss oder beerdigt oder ob nicht. Mhm. Und jetzt hoffen die Frauen, die sich eben an dieser Aktion beteiligen, auf Einsicht beim Governor, aber ob das so funktioniert, ich habe da meine Zweifel.
Bis dahin schicken sie ihm erstmal benutzte Unterhosen,
Binden, in rauen Mengen
und benutzte Tampons.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Hollywood geht's immer dann in die heiße Phase der sogenannten Award Season, wenn die Nominierungen für die Golden Globes raus sind. Also erst Globe-Nominierung, dann Globe-Verleihung, dann Oscar-Nominierung, dann Oscar-Verleihung. Das sind die Zittermonate momentan. Von heute an bis Februar in Hollywood. Und unser D-Radio Wissen Film- und Serienexperte Tom Westerholt, Phase 1, heute die Bekanntgabe der Golden Globe-Nominierten. wie lässt sie sich zurück?
Wie jedes Jahr um diese Zeit schon mit einigen Fragezeichen. Fragezeichen über dem Kopf, was aber einfach daran liegt, dass viele der nominierten Filme jetzt bei uns noch gar nicht gezeigt worden sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Kategorie Bestes Drama schauen, die hier Nominierten hat Hollywood-Star Don Cheadle heute genannt.
Best Motion Picture Drama. Hacksaw Ridge. Hell or High Water. Lion. Manchester by the Sea. Moonlight.
Aha. Mel Gibsons Weltkriegsdrama Hacksaw Ridge mit Andrew Garfield in der Hauptrolle habe ich gesehen. Fand ich schon sehr amerikanisch, pathetisch, heldenhaft. Und Manchester by the Sea kenne ich auch. Das war dieses Romantic-Drama mit Casey Affleck und Michelle Williams. Aber Hell or High Water, Lion oder Moonlight, die anderen drei sagen mir gar nichts. Die wurden hier noch nicht gezeigt. Die starten alle erst nächstes Jahr. Das ist natürlich dann super schwer, was über die Qualität der ausgewählten Filme oder Chancen zu sagen. Klar erkennbar ist höchstens hier der Trend beim Drama auch weiter eher Filme auszuwählen und zu nominieren, die so Einzelschicksale erzählen.
Zieht sich das denn über alle Kategorien so durch, dass du oder dass ihr Filmjournalisten generell die nominierten Filme hier bei uns in Deutschland noch nicht sehen konntet?
Das ist ganz unterschiedlich. Mal ja, mal nein. Also ich habe nochmal nachgeguckt, bei den besten Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen im Bereich Drama zum Beispiel habe ich jeweils 4 der 5 Nominierten in ihren jeweiligen Filmen gesehen, weil es dann wieder ganz andere Filme sind, die dann nominiert sind. Oder auch Kategorie Bester Film, Comedy oder Musical. Kenne ich auch 4 der 5 Nominierten. Da ist unter anderem der extrem andere Superheldenfilm Deadpool nominiert.
Ah, großartig.
Ja, haben wir eine Stunde Film für seinen echt bösartigen, schwarzhumorigen Humor hier auch sehr gefeiert, extrem sarkastisch. Das wäre mal ein mutiges Statement, den auszuzeichnen, fände ich jetzt besser als den Opernfilm Florence Foster Jenkins mit der ewigen Meryl Streep und fand ich auch besser als die Tanz- und Musikfilme La La Land oder Sing Street, die hier nominiert sind.
Meryl Streep dieses Jahr dann doch endlich mal wieder.
Ja, komm, hör auf. So richtig verstehen tue ich es nicht, aber man muss ihn ihr dann irgendwie ja schon aus Anstand gönnen. Sie ist The Meryl. 29 Mal bisher insgesamt für einen Golden Globe nominiert. 8 Mal hat sie ihn gewonnen. Dieses Jahr kommt Nummer 9 ja definitiv eh schon hinzu, weil steht ja schon seit einem Monat fest, sie jetzt auch den Lebenswerkpreis, den Cecil B. DeMille Award oben drauf kriegt. Der Witz ist aber, zusätzlich gab es heute dann von Kollegin Laura Dern auch noch Nominierung Nummer 30 obendrauf und damit die Chance auf Golden Globe Nummer 10.
Best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy. Annette Bening, 20th Century Women. Lily Collins, Rules Don't Apply. Haley Steinfeld, The Edge of 17. Emma Stone, La La Land. And Meryl Streep. Florence Foster Jenkins.
Ja, natürlich. Es wäre schon hart, wenn sie zum Lebenswerkpreis dann auch noch den als beste Hauptdarstellerin bekäme. Wieder mal. Niemand hat so viele Nominierungen und Globes gesammelt wie sie. Hier kann ich über die Konkurrentinnen dann aber auch wiederum noch nicht viel sagen. Das sind dann wieder die, deren Filme noch nicht gezeigt worden sind. Bei den nominierten Männern habe ich mich für einen besonders gefreut. Simon Helberg. Howard Wolowitz aus The Big Bang Theory als bester Nebendarsteller nominiert. Für seine Rolle als Pianist neben Meryl Streep in Florence Foster Jenkins. Der hält die Flagge hoch, weil ansonsten bei den Serien ist diesmal nichts und niemand aus The Big Bang Theory nominiert. Ist auch was Neues, gab es gefühlt jahrelang nicht mehr.
Und wir drücken natürlich auch die Daumen für den deutschen Film, Toni Erdmann.
Oh ja, das war klar, dass der nominiert wird. Es ist ja die HFPA, also die Hollywood Foreign Press Association, die die Globes verleiht, also Hollywoods Auslandspresse. Und klar, nachdem Toni Erdmann schon beim Festival in Cannes den Preis der internationalen Filmkritik gewonnen hatte, übrigens mit der höchsten Auszeichnung aller Zeiten, musste er hier dabei sein. Hat für mich auch gute Chancen, den Globe für den besten ausländischen Film zu gewinnen.
Und ist das dann auch der berühmte Wegweiser für die Oscar-Verleihung?
Das sagt man so oft und mal stimmt's nicht. Das ist so Kaffeesatzleserei, ne? Die ewige Meryl. Ich meine, 8 Mal hat sie einen Globe gewonnen, 3 Mal dann den Oscar. Was sagt das aus? Die Globes werden am 8. Januar verliehen und dann dauert's nochmal bis zum 25., bis bei den Oscars überhaupt die Kandidaten bekannt gegeben werden. Du hast als Globe-Gewinner natürlich Chancen auf eine Oscar-Nominierung. Aber, ganz wichtig, bei den Oscars stimmen dann am Ende einfach die Mitglieder der Academy ab. Und die sind sich allzu oft gar nicht grün mit der Auslandspresse der Golden Globes. Da gibt es also auch ein ganz ordentliches Ränkespiel und mehr Befindlichkeiten, als man so glauben würde.
Also warten wir jetzt erstmal die einzelnen Schritte ab. Heute wurden die Golden Meryl Streep, die Golden Globe-Nominierten bekannt gegeben. Am 8.1. ist die Verleihung dran. Am 25.1. kommen die Oscar-Nominierten dazu. Und die Verleihung, das Grand Finale der Award-Season, ist dann am 26. Februar 2017. Unser Kino- und Filmexperte Tom Westerholt war das. Der bleibt natürlich dran und hält uns immer auf dem Laufenden, hoffe ich. Ne?
Ja, mach ich.
Danke dir. Grüße nach Berlin. Bye-bye. Ja. Wir sind raus. Das war die Redaktionskonferenz am Montag mit Ralf Günther
und Armin Himmelrath. Tschüsschen.
Euch einen schönen Abend. Bis dahin. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.